Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah.
Zu unserer heutigen Podcast-Reihe darf ich ganz herzlich begrüßen den Landrat des schönen Landkreises Freudenstadt im Schwarzwald, Herrn Andreas Jundt. Herzlich willkommen, Herr Jundt.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Ja, schön, dass Sie da sind. Die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich vielleicht, warum jetzt ein Podcast, ein Gespräch mit einem Landrat. Aber das hat natürlich einen Grund. Sie haben nämlich auch ein Krankenhaus in Ihrem Landkreis. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, wollen wir noch ein bisschen mehr über Sie erfahren. Sie sind noch nicht so ganz lange Landrat, erst relativ kurz. Aber ich glaube, Sie haben kommunalpolitische Erfahrung, die über diesen Zeitraum hinausgeht. Erzählen Sie uns doch mal ein paar Sätze über Ihren Werdegang.
Ja, ich bin seit Oktober Landrat des Landkreises Freudenstadt. Davor war ich Vizepräsident bei der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg und davor war ich schon mal beim Landkreis Freudenstadt als Stabsstellenleiter über 8,5 Jahre. Von daher begleite ich das Krankenhaus seit 2016 und den Landkreis und ich komme gebürtig aus dem Landkreis Freudenstadt. Das heißt, der Landkreis ist natürlich für mich ja mein Heimatlandkreis, wo ich somit eng verwurzelt bin und unsere Strukturen, Krankenhaus und alles schon eigentlich seit Kindes an begleite und in diesem Krankenhaus tatsächlich auch auf die Welt gekommen bin.
Ja, jetzt würde man sagen, naja, Landrat, Bürgermeister, sind das eigentlich noch attraktive Jobs in der heutigen Zeit, wo Land auf, Land ab darüber berichtet wird, dass es den Kommunen finanziell so schlecht geht, dass man im Prinzip ständig in der Not ist, wo kriege ich das Geld her, um meine Pflichtaufgaben zu erfüllen, geschweige denn finanzielle Mittel übrig zu haben, um sozusagen Kür zu erledigen, Projekte, die den Menschen in der Region wichtig sind. Was hat Sie bewegt dazu, diesen Job trotzdem anzustreben und am Ende auch die Wahl zu gewinnen?
Ja, ich glaube, es gab sicherlich Zeiten, da war der Job einfacher. Einfach war er nie, ist er auch nie, aber er war einfacher. Für mich bewegend war ganz klar, ich habe mich zur Wahl gestellt, deswegen Landrat ist kein Schicksal, es ist eine Entscheidung. Und ich habe mich bewusst für meinen Landkreis entschieden, mich dafür einzusetzen, genau diese Situation, vor der wir jetzt stehen, dafür zu kämpfen. Dafür zu kämpfen, dass auch der ländliche Raum gehört wird, dafür zu kämpfen, dass der Landkreis lebenswert bleibt und zukunftsfähig und für jeden einzelnen Bürger, jede einzelne Bürgerin im Landkreis, was um die 122.000 sind, mich einzusetzen und insgesamt aber mich auch einzusetzen für das Land Baden-Württemberg und auch für die Bundesrepublik Deutschland, weil ich glaube, wir sind gerade in schwierigen Zeiten und durch die müssen wir durch und da heißt es Ärmel hochkrempeln und anpacken. Und ich glaube, das passt ganz gut zu meiner Grundeinstellung. Und für mich war das schon immer so. Ich bin dankbar, dass wir da leben dürfen, wo wir leben, dass es uns so gut geht. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Und dafür müssen wir kämpfen und müssen kämpfen, dass wir auch wieder wirtschaftlich und in der Gesamtsituation in handlungsfähige Richtungen kommen, wo wir nicht mehr nur Mangelverwaltung machen.
Sie sind parteilos, haben Sie also jenseits aller Parteigrenzen dieses Amt gewonnen und aus Ihren Worten wird schon deutlich, und das finde ich auch absolut richtig, dass Sie sich engagieren wollen. Sie wollen sich engagieren für den Landkreis, aber am Ende auch für die Demokratie. Sie haben das, glaube ich, eben klar zum Ausdruck gebracht. Insofern, ja, vielen Dank dafür an dieser Stelle einfach mal. Wir wollen noch ein bisschen mehr erfahren über Ihren Landkreis. Jetzt könnte man sagen, Landrat in Baden-Württemberg ist vielleicht dann doch noch ein bisschen was Angenehmeres als vielleicht in einem Land, in dem es wirtschaftlich nicht so gut aussieht wie in Baden-Württemberg. Wie ist denn bei Ihnen so die Lage? Wie ist denn der Landkreis Freudenstadt so einzuordnen in Baden-Württemberg von seiner wirtschaftlichen Situation, von der Gesamtsituation, aber vielleicht auch im Vergleich zu anderen kommunalen Gebietskörperschaften in Deutschland?
Ja, wir sind erstmal ein wunderschöner Landkreis. Wir haben eine tolle Natur. Freudenstadt liegt direkt im Nordschwarzwald zwischen Stuttgart und Freiburg. Das heißt, wir haben eine wahnsinnige, tolle Tourismusregion, eine Freizeitregion mit Wäldern, mit Tälern, mit Bergen, wo man sich erholen kann, wo man durchatmen kann. Wir haben einen der höchsten Sterne-Hotspots, was die Gastronomie angeht. Das heißt, bei uns gibt's von guter schwäbischer Hausmannsküche, Hausfrausküche bis hin zu Sterneküche, alles. Wir haben sportlich tolle Angebote, tolle Möglichkeiten, aber neben all dem sind wir auch ein Wirtschaftsstandard, der geprägt ist vom Mittelstand, von Industrien, von sogenannten Hidden Champions, Unternehmen, die so 3.000, 4.000, 5.000 Mitarbeiter haben und Weltmarktführer sind. Das heißt, wir haben eine bunte Mischung, einmal Tourismus, Erholung, einmal aber auch ein Wirtschaftsstandard. Und was wir natürlich sind, wir sind natürlich ein Standard für Holz und Handwerk. Das heißt ganz klar, auch da sind wir stark. Und unser ländlicher Lebensraum ist natürlich aber auch von vielen Fahrtstrecken geprägt. Also wir sind schon die größten, zwei größten Städte, haben um die 35.000 Einwohner. Und daneben sind ganz viele kleinere, bis hin zu einem Dorf mit 750 Einwohnern. Gibt sogar noch eins, wo noch eine Nuance kleiner ist. Also man sieht, wir sind schon ländlich geprägt, sind aber natürlich bis Stuttgart rein circa eine Stunde am Speckgürtel dran, haben wiederum Teil des Landkreises direkt an der A81. Von daher sind wir an einer der kleinsten Landkreise, sind wirtschaftlich auch somit auch im Kämpfen an vielen Stellen, weil wir natürlich für einen kleinen Landkreis auch Dinge bieten müssen, wo ein großer auch bieten muss. Und da gehört zum Beispiel auch das Krankenhaus dazu. Und insgesamt, ja, in Baden-Württemberg ist es wirtschaftlich sicherlich noch besser wie in anderen Bundesländern. Aber wenn man aktuell sieht, wie sich der Automobilstandort verändert hat, das hat massive Auswirkungen auf Baden-Württemberg. Also wir stehen vor großen Einbrüchen in der kompletten Automobilbranche oder befinden uns schon in den Einbrüchen. Und das hat jetzt auch Auswirkungen bis hin zu uns, ganz klar.
Eigentlich könnte man aus Ihren Worten entnehmen, das klingt doch wunderbar, vielleicht macht's doch viel mehr Spaß, dort Landrat zu sein als in anderen Regionen. Wenn das Krankenhaus nicht wäre, ich formuliere das mal etwas provokant, Sie haben ein kommunales Krankenhaus und dieses kommunale Krankenhaus hat wirtschaftliche Sorgen. Schon Ihr Vorgänger hat sich damit intensiv beschäftigen müssen. Es gibt eine Klage des Landkreises, oder es wird eine Klage vorbereitet, das können Sie uns gleich noch erklären, gegen das Land, gegen den Bund, weil Sie sagen, es kann nicht sein, dass wir als Landkreis, als Träger dieses Krankenhauses, das objektiv auch notwendig ist, wo man nicht einfach sagen kann, darauf können wir verzichten, dass wir die Defizite ausgleichen müssen, die sich nicht erwirtschaften lassen aufgrund der unzureichenden Finanzierung der Krankenhäuser in Deutschland. Ich habe das mal etwas grob zusammengefasst. Wie ist die Situation bei Ihnen? Vielleicht erklären Sie uns auch ein bisschen, was das für ein Krankenhaus ist, was es für eine Aufgabe hat, wie weit auch nächste Krankenhäuser entfernt sind, damit man ein Gefühl dafür bekommt, welche Bedeutung hat dieses kommunale Krankenhaus eigentlich?
Ja, also wir haben ein Krankenhaus mit circa 330 Betten, um die 1000 Beschäftigten. Wir verfügen über 14 Abteilungen. Wir haben alles vor Ort, was wir für die regionale Notwendigkeit in Freudenstadt benötigen. Natürlich insbesondere hervorzuheben, Notaufnahmen, Geburtenstation, Kardiologie. Und wir übernehmen an der Stelle aber auch schon ambulanten Bedarf. Da, wo die ambulante Versorgung nicht mehr vollständig gewährleistet werden kann, da greift im Endeffekt auch unser Krankenhaus ein und unterstützt. Das Krankenhaus, wir haben im Landkreis Freudenstadt bis 2013 zwei Krankenhäuser gehabt. Wir haben 2013 ohne Reformdruck, hat mein Vorgänger bereits Lösungen gesucht für eine finanzierbare Krankenhausstruktur im Kreis. Das heißt, wir haben dort ein Krankenhaus geschlossen, sodass wir jetzt noch eine Klinik haben. Wir sind mit dieser Klinik in Kooperation mit der Universitätsklinik in Tübingen, die ja als Vollversorgerkrankenhaus da ist, aber um die 65, 70 Kilometer entfernt, je nachdem, wo wir uns bewegen. Und jetzt haben wir beim Krankenhaus dann 2024 den Neubau bezogen. Das heißt, wir waren ab 2016 in der Vorplanung, Bauphase, allem drum und dran. Aber das Land Baden-Württemberg hat bestätigt, dass wir das Krankenhaus so benötigen. Deswegen den Neubau. Beim Neubau, der so um die 100 Millionen gekostet hat, wird auch oft in Baden-Württemberg als Vorzeigeobjekt genommen, weil es natürlich ein wirtschaftlicher Bau ist, ein Funktionsbau, da ist nicht viel Schnörkel dran. Das ist wirklich da, das, was wir braucht, ist drin, so wie es zu Freudenstadt passt. Und da haben wir schon einen Eigenanteil von circa 42 Millionen übernommen. All das hat der Kreis akzeptiert, all das hat er mitgenommen. Wir haben in der Vergangenheit insgesamt, glaube ich, in der Kommunalpolitik, was die Krankenhäuser angeht, natürlich auf die Unterfinanzierung hingewiesen. Aber wir haben nie groß gejammert. Wir haben gemacht und hier auch. Und jetzt bewegen wir uns natürlich in eine Richtung, wenn man es gerade vorher gehört hat, idyllischer Landkreis. Also wenn Sie sich vorstellen, dass Sie, je nachdem, wo Sie bei uns wohnen, eventuell eine Frühgeburt haben, einen Schlaganfall oder einen schweren Unfall, da fahren Sie mit dem RTW, wenn Sie unser Klinikum nicht mehr haben, 35 bis 40 Kilometer. Da fahren Sie Serpentinen, da haben Sie Schnee im Winter. Also es ist wirklich lebens- und gesundheitsgefährdend, wenn wir dieses Krankenhaus schließen müssten. Und wenn man dann, gibt's nette Gespräche, wo jemand meinte, ja, dann kommt halt ein Hubschrauber. Auch hier, wir haben Tallagen, wir haben Nebel. Es ist alles nicht so einfach zu regeln, wenn ein Krankenhaus nicht mehr da wäre. Und man kann halt auch in diesen Fällen nicht sagen, da fliegen wir halt 2 Stunden später. Also man sieht, dieses Krankenhaus hat eine zentrale Notwendigkeit bei uns. Und wir haben eigentlich in den letzten Jahren alles dafür getan, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Wir haben, wie gesagt, eine Klinik geschlossen. Wir haben ein MVZ geschlossen. Wir kooperieren mit Tübingen. Wir haben in der Notfallversorgung die Notfallstufe 2 erkämpft, dass wir da einfach auch, das zeigt auch die Notwendigkeit, aber auch die Finanzierung verbessert haben. Also wir haben hier so viel getan und ja, es steht hier halt einfach jetzt ganz viel auf dem Spiel, wenn wir die GKV-Reform sehen. Und mich begleitet einfach das Thema Krankenhausfinanzierung seit 2016, als ich Stabsstellenleiter war. Aber wenn ich heute drüber nachdenke, geht es mit der Krankenhausfinanzierung, ich stehe mit der Krankenhausfinanzierung auf, ich gehe mit der Krankenhausfinanzierung ins Bett. Es fühlt sich so ein bisschen an wie das Wetter.
Da könnten Sie fast bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft anfangen.
Wäre eine Option. Ja, also tatsächlich, man steht morgens auf, das erste ist Krankenhausfinanzierung, man geht abends spät ins Bett, teilweise Nachtverhandlungen noch zu dem Thema. Es ist wie das Wetter.
Wie hoch ist denn das Defizit aktuell oder wie hat sich das Defizit entwickelt? Es ist ja wirklich eindrucksvoll, was Sie als Landkreis in den letzten Jahren alles geleistet haben. Sie haben es beschrieben, Sie haben aus 2 Krankenhäusern einen Standort gemacht, Sie haben einen Neubau geschaffen, viel Geld investiert, über 40 Millionen haben Sie gesagt, wo Sie versucht haben, natürlich mit diesem Neubau so effizient wie möglich zu sein, eben in diesem Neubau die Prozesse bestmöglich zu organisieren, mit personalsparenden Möglichkeiten dann letztlich auch umgehen zu können. Und trotzdem kommen Sie, so, um es mal so zu formulieren, nicht über die Runden. Das ist ja eigentlich verrückt. Wie hat sich denn Ihr Defizit entwickelt? Können Sie uns das mal beschreiben?
Ich kann mich noch an eine Kreistagssitzung 2016 erinnern. Das war eine meiner ersten Sitzungen als Stabsstellenleiter damals. Und da fiel der Satz, wir haben jetzt 5 Millionen Defizit überschritten, wir können jetzt dann nicht mal mehr draufpacken. Da muss jetzt eine Lösung hin. Spätestens bei 7 Millionen haben wir ein Problem. Seit 2021 gehen die Defizite kontinuierlich hoch und seit 2024 explodieren sie. Also wir haben 2021 ein Defizit gehabt im Ergebnis von 9 Millionen. Und sind jetzt hoch, 2025, auf 19,2 Millionen. 19,2 Millionen ist eine extreme Steigerung, die sich dahinter verbirgt. Wir haben natürlich unsere Hausaufgaben gemacht. Dann kam jetzt natürlich der Rechnungsaufschlag dazu, aber wir haben unsere Prozesse optimiert. Wir haben geschaut, wo sind unsere Kostenträger? Wo sind große Kostentreiber im Krankenhaus? Wir haben alle Punkte, die wir irgendwo konnten, drehen wir rum. Und wir schaffen dadurch auf das Jahr 2026 hin, haben wir es geschafft, dass wir auf 16 Millionen runterkamen. Jetzt muss man sich das vorstellen. Alle Mitarbeitenden ziehen mit, alle Mitarbeitenden arbeiten mit und alle Mitarbeiter versuchen, ihr Krankenhaus zu halten. Und wir kämpfen jahrelang für 1 Million, für 1,5 Millionen, klingt ja gut. Aber wenn wir jetzt eine Reform sehen, haut das nochmal oben drauf.
Da kommen wir jetzt gleich dazu. Also Sie haben das ja richtig beschrieben, das hören wir auch von vielen Krankenhausträgern, die sagen, wir haben wirklich alles versucht in den letzten Jahren, um unseren Beitrag zu leisten, um mit dieser schwierigen Situation irgendwie zurechtzukommen. Wir sind auch ein Stückchen weitergekommen, manche sagen das zumindest. Wir sind immer noch in den roten Zahlen und jetzt kommt das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz. Wir sprechen vom Gesundheitskürzungsgesetz an dieser Stelle und da wird plakativ gesagt, die Verluste werden sich voraussichtlich schlicht verdoppeln. Und wir sehen keine Möglichkeit mehr, dagegen noch weiter anzuarbeiten, um diese Verluste in den Griff zu bekommen. Ist das die Prognose, die Ihnen Ihre Geschäftsführung, Ihre kaufmännischen Leitungen aus dem Krankenhaus auch so berichten?
Sie haben mir als erstes unsere Kostenschere vorgelegt. Wir haben eine Kostenschere zwischen Aufwand und Landesbasisfallwert, lagen eine Differenz von 3,7% 2020. Wir liegen aktuell zwischendurch lang bei über 11% Kostenschere dazwischen. Jetzt liegen wir bei 9,4%.
Das heißt, ich will es dem Zuhörer nochmal erklären, Sie müssen eigentlich Geld mitbringen, um die Patientenversorgung aufrechterhalten zu können.
Genau, wir haben in der Nähe von uns haben wir eine Klinik, die ihre Notaufnahme geschlossen haben. Dadurch bekommen wir mehr Patienten in die Notaufnahme und mit jedem Patienten, also vereinfacht gesagt, mit jedem Patienten mehr Defizit. Und wenn wir jetzt die GKV-Reform anschauen, also wir haben das Thema bei uns andiskutiert und natürlich rechnen die Fachleute Szenarien durch. Aber eins ist ja schon mal heute klar, ob da ein Defizit, es wird deutlich steigen. Und bei deutlich reden wir nicht von 5 oder 10%. Sondern bei deutlich reden wir, stehen Zahlen im Raum, je nach Fachperson 50, 70, 80, manche prognostizieren 100%. Aber ich glaube, an der Stelle, ob das 50, 70, 80 oder 100 sind, das ist zweitrangig, weil jede dieser Größenordnungen ist schlicht und ergreifend nicht mehr tragbar. Und ich habe in letzter Zeit, weil ja unsere Existenz bedroht wird als Krankenhaus und nicht nur unsere, viele Gespräche geführt mit Bundestagsabgeordneten. Und in diesen Gesprächen habe ich immer wieder den Satz gehört, kein Gesetz wird so verabschiedet, wie es eingebracht wird. Und wir haben immer darauf hingewiesen und gesagt, ja, aber 10% runter hilft uns da nichts. Wir haben keinen PKW mit einem kleinen Lackschaden. Wir haben ein Fahrzeug, was auf die Hebebühne muss, wo der Motor ran muss. Wir sehen den Bedarf der Reform, ganz klar. Aber die Zahlen, die machen mir natürlich Sorgen, aber viel größere Sorgen macht mir das Signal. Das Signal zu glauben, bei Krankenhäusern vor Ort könnte man noch sparen, da könnte man noch was abschöpfen, bis hin zu dem Gedanken, irgendjemand wird's ja schon dann abfedern.
Könnte man ja vermuten, Sie kommen aus Baden-Württemberg, irgendwie haben Sie doch guten Kontakt zu der Gesundheitsministerin Waaken. Die kommt ja auch aus Baden-Württemberg, die ist Generalsekretärin, soweit ich weiß, der baden-württembergischen CDU oder war es zumindest. Warum findet man da keinen Anknüpfungspunkt, um ganz konkret, authentisch, real die Lage zu schildern und dann die Frage auch beantwortet zu bekommen, wie sollen wir das denn leisten? Denn das, was Sie beschreiben aus der Bundespolitik, hören wir ja auch. Auf der einen Seite sagt man, ja, das Gesetz wird noch irgendwie angepasst. Auf der anderen Seite sagen alle, aber es geht gar nicht anders. Wir hören dann zum Beispiel Begriffe wie, das ist alternativlos. Ich finde das relativ einfallslos, wenn man uns mit solchen Floskeln versucht abzuspeisen. Denn wir wissen, der Bund zahlt nicht genügend für die versicherungsfremden Leistungen. Wir reden hier über mehrere Milliarden Euro, die eigentlich fehlen und die Probleme lösen könnten, die, will das ganz deutlich zum Ausdruck bringen, jetzt auf dem Rücken beispielsweise von Ihnen, Ihrem Krankenhaus, Ihren Beschäftigten ausgetragen würden. Hätten wir nicht diese großen Defizite in der GKV, die zu einem großen Teil durch die Bundesregierung ja selbst verursacht werden, müsste man diese Sparmaßnahmen jetzt nicht auf dem Rücken der Menschen in den Regionen austragen. Das ist ja wirklich die klare Situation. Haben Sie Kontakt zur Ministerin? Dringen Sie da irgendwie durch als Kollege aus Baden-Württemberg?
Ja, also wir sind im Austausch mit der Bundesgesundheitsministerin. Ich glaube tatsächlich in den letzten Monaten mehrfach und jetzt auch die Tage nochmal. Ich möchte zunächst ausdrücklich auch anerkennen, also dass die Bundesgesundheitsministerin schon erkannt hat, dass wir Reformen brauchen und dass sie da sehr akribisch dran ist und wirklich die Ärmel hochkrempelt. Und ich bin ja auch mit ihr völlig, denke ich, einig, dass die Reform nicht einfach ist, ganz klar. Und dass die Reform vielleicht schon hätte viel früher stattfinden müssen, dass sie jetzt handelnden Personen etwas ausbaden müssen, was einfach schon hätte früher reagiert werden müssen. Die Entwicklung war anhand der Zahlen ein Stück weit ja sichtbar, spätestens ab 2021. Ich glaube, das Problem, was wir hier an der Stelle schon auch haben, ist, wir haben die Bundesregierung, wir haben die Bundesgesundheitsministerin, wir haben aber auch die Bundesländer. Ich glaube, auch die Bundesländer an der Stelle vertreten oft ihre eigenen Interessen, weil es ja grundsätzlich ihre Aufgabe ist, so wie es meine Aufgabe ist, den Landkreis Freudenstadt zu vertreten. Und Natürlich schauen die nach der Gesundheitsversorgung in Deutschland, aber erstmal in den Bundesländern. Und ich glaube, das ist bei dieser Reform jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der wichtige Punkt, dass wir alle, die wir in der Politik tätig sind, von der Kommunalpolitik über die Landespolitik bis hin zur Bundespolitik, haben wir uns alle verpflichtet, der Bundesrepublik Deutschland zu dienen und ihr Gutes zu tun. Und jetzt ist einfach der Moment, wo wir individuelle Interessen einfach hinten runterfallen lassen müssen, sagen, wir müssen das große Ganze sehen. Wir müssen das Große sehen und müssen schauen, wer hat wo welche Aufgaben schon erfüllt, wer muss sie noch erfüllen. Und dann muss ich natürlich als Bundesland meines Erachtens auch mal die Hand heben, wenn ich weiß, das heißt vielleicht bei mir Krankenhausschließungen. Aber es gibt immer noch Bereiche, da kann ich vom Ausgang eines Krankenhauses den Eingang des nächsten Krankenhauses sehen. Und ich bin gerne auch bereit, meine individuellen Interessen zurückzustecken. Wenn man mir erklärt, dass medizinisch eine Abteilung nicht notwendig wäre, okay, dann gehe ich da gerne in den Austausch. Aber bei 35 bis 40 Kilometer bis zum nächsten Klinikum brauchen wir eine auskömmliche Finanzierung für den Rest. Und ich glaube, das ist gerade die große Herausforderung, dass da Bund und Länder sich finden müssen. Und was wir im Austausch natürlich haben, wir weisen schon sehr stark darauf hin, Sie haben gerade gesagt, ja, wir müssen halt sparen, das ist alternativlos. Ja, wir müssen sparen, aber wir haben im Grundgesetz auch eine gewisse Wertigkeit. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zwei große Themen gegeneinander aufwiegen möchte, Klimaschutz und Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen, da geht es um Leib und Leben. Das hat in der Priorität der Normpyramide steht es einfach nochmal einen Ticken höher. Und deswegen geht es einfach voran. Heißt nicht, dass wir den Naturschutz deswegen nicht machen. Aber so müssen wir doch abwägen, müssen schauen, auch nicht nur im Ressort sparen, sondern ressortübergreifend zu gucken, wo kriegen wir das hin, einen Projektplan aufzustellen, einen Prioritätenplan aufzustellen und sagen, diese Big Points müssen wir angehen und da muss die GKV ganz weit oben stehen.
Man muss ja auch sagen, ich weiß nicht, wie sich das bei Ihnen konkret auswirken wird, aber die Krankenhäuser befinden sich hier jetzt gerade am Vorabend einer großen Transformation. Wir haben ja die eigentliche Strukturreform, die ja nichts mit diesem Kürzungsgesetz jetzt zu tun hat, ist ja beschlossen worden. Das Krankenhausstrukturreformgesetz wird kommen. Das Land Nordrhein-Westfalen ist da schon ein Stück vorangegangen. Andere Länder werden folgen. Bei Ihnen in der Region scheint ja schon einiges passiert zu sein. Sie haben gesagt, wir haben aus zwei einen Standort gemacht und Ähnliches. Komm noch mal auf Ihre Situation als Kommune zurück. Wenn dieses Haus, was ja jetzt von Ihnen als Träger geführt wird, heute frei gemeinnützig wäre, ein kirchlicher Träger würde dieses Haus führen, müssten Sie ja davon ausgehen, dass dieser Träger längst wahrscheinlich schon an dem Punkt ist, wo er sagt, wir können so nicht weitermachen. Dieses Haus fällt zurück an die Kommune. Das ist die sogenannte Sicherstellung, die dann da zu leisten ist. Auch das noch zur Erklärung. Wenn festgestellt wird, in einer Region gibt es die Notwendigkeit für ein Krankenhaus und es findet sich kein privater oder frei gemeinnütziger kirchlicher Träger, dann ist es gesetzlich die Aufgabe der Kommune, des Landkreises, ein Krankenhaus zu betreiben. Jetzt ist das bei Ihnen schon die Situation. Was bedeuten denn 19 oder 20 Millionen Euro Defizit für Ihren kommunalen Haushalt? Worauf müssen die Bürger an anderer Stelle konkret verzichten? Denn Sie können ja wahrscheinlich A, kein Geld drucken und B, haben Sie wahrscheinlich auch nicht so viele Überschüsse, dass Sie sagen, so what, dann kann ich eben nicht so viel Geld auf die Seite legen, ich nutze es fürs Krankenhaus, sondern Sie müssen ja Prioritäten setzen. Sie müssen ja wahrscheinlich abwägen und bestimmte Dinge, die Ihnen ja auch sozusagen als Landrat, als Kommune ins Stammbuch geschrieben werden, können Sie dann nicht realisieren. Haben Sie da Beispiele, damit man mal erkennen kann, was der Defizitausgleich fürs Krankenhaus für die Bürger an anderer Stelle bedeutet?
Jeden Euro, den wir nutzen, um eine Finanzierungslücke im Krankenhaus zu stopfen, fehlt woanders. Also wenn wir jetzt ganz konkret, wenn wir jetzt morgen einen Anruf kriegen würden von der Bundesgesundheitsministerin, die sagt, ich übernehme euer Defizit, könnten wir im Endeffekt relativ schnell unsere Kreisumlage absenken. Da reden wir von 5, 6, 7 Prozentpunkte. Das würde dazu führen, dass wir bei uns Maßnahmen, die anstehen, Schulbau zum Beispiel, Sanierungen durchführen könnten, Das führt aber auch dazu, dass die Städte und Gemeinden wieder mehr Spielraum haben. Weil wir sind ja im Gesamten unterwegs. Das heißt, wenn uns Geld fehlt, geht die Kreisumlage hoch und wir holen uns dann bei den Städten und Gemeinden. Und das sind schon Maßnahmen, das sind Investitionsstaus, aber natürlich auch laufende Kosten, wo wir keine großen Projekte mehr machen können, wo wir gerade stagnieren. Wir machen keine Zukunftsentwicklung, weil wir uns das aktuell nicht leisten können, sondern wir stopfen jetzt unsere Löcher. Und konkret bei uns kommt natürlich zur Krankenhausfinanzierung. Nächste Thema, was vom Bund noch dazukommt, ist die sind die Soziallasten, einfach um auch noch eine Größe da zu kriegen. Da fehlen uns 12 Millionen mehr von 25 auf 26. Das heißt, es sind in der Summe ja nicht nur die 19, 20 Millionen, sondern es sind 32 Millionen Euro. Und da, wir haben bei uns jetzt zum Beispiel, weil das Geld fehlt, weil wir es dort rein investieren, mussten wir jetzt zum Beispiel die Schülerbeförderungskosten faktisch erhöhen. Wir haben Zuschüsse gestrichen. Und wir hatten in der letzten Kreistagssitzung Eltern mit Plakaten, die uns ja erklärt haben, dass es bei ihnen an den Geldbeutel geht. Also wenn wir überlegen, da hat jetzt ein Familienvater mit 4 Kindern bezahlt jetzt halt im Jahr runde 2.000 Euro mehr.
Haben Sie die Sorge, Herr Jund, dass diese Situation, wie Sie sie beschreiben, dass im Prinzip die Kommune für wichtige Aufgaben keine finanziellen Spielräume mehr hat, dass das auch zu Protesten führt, dass das dazu führt, dass die Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, der Staat an dieser Stelle, der Landkreis als Repräsentant des Staates, erledigt seine eigentlichen Aufgaben nicht mehr, dass das am Ende auch wirklich einen großen Auftrieb für Populisten bringen könnte, dass das eine Situation ist, wo man sagt, wir müssen uns an dieser Stelle auch Sorgen um unsere Demokratie machen, wenn wir uns so blank machen müssen, um dann am Ende die eigentlich originären Aufgaben, Sanierung von Schulen, Schülerbeförderung und Ähnliches, nicht mehr adäquat leisten können. Ist das demokratiegefährdend oder ist das zu weitgehend?
Absolut. Also ich sehe das absolut demokratiegefährdend, wenn wir jetzt sehen, wir haben jetzt Einstriche, Schülerbeförderung, da kommen ein paar Plakate, wir erklären das, das wird noch akzeptiert, das wird noch getragen. Aber wenn wir jetzt bei uns zum Beispiel die Situation hätten, dass wir tatsächlich eine Krankenhausschließung hätten, wenn Sie mit Ihrer Krankenversicherungskarte dann dastehen und keinen Ort mehr haben, wo Sie geöffnet kriegen, dann bringt Ihnen die Karte nichts mehr. Ich glaube, das ist schon was, da treffen wir die Menschen ja nicht im nice to have, nicht in der Komfortzone, sondern wir treffen die da, wo es richtig wehtut. Und das wird sich ganz klar aufs Wahlverhalten auswirken. Weil eines, wir haben im Grundgesetz auch eine Verpflichtung, eine gleichwertige Lebenssituation im städtischen wie im ländlichen Raum. Das unterscheidet auch Deutschland von ganz vielen anderen Ländern. Meines Erachtens auch ein Grund, wieso wir die Corona-Pandemie gut durchgekämpft gebracht haben. Und genau dieses treten wir gerade auch mit Füßen. Wenn ich dann wirklich sagen muss, okay, im ländlichen Raum habe ich kein Krankenhaus mehr, ich brauche 50, 60, 70 Kilometer für eine Klinik, weil eins ist klar, also wenn es unsere Klinik erwischt, erwischt es im Umkreis nochmal 3, 4 Kliniken mit. Also wir kriegen einen Radius, der riesengroß wird. Und die Krankenhäuser, wo wir dann hingehen, und auch die Ärzte, wo wir dann hingehen, da kriegen wir dann keinen Termin mehr, weil die überfüllt sind. Also das ist schon extrem demokratiegefährdend, gesundheitsgefährdend. Und das Ganze dann auch noch in einer Zeit, wo wir uns ein Stück weit darauf vorbereiten, wo wir so schön sagen, wir machen uns verteidigungsfähig. Auch da benötigen wir Krankenhäuser. Und es ist schon insgesamt kontraproduktiv zu sehen, wie unterschiedlich argumentiert wird. Weil das, was wir jetzt gerade in Frage stellen, unsere Krankenhäuser, die wir in Frage stellen, und wir stellen sie in Frage. Weil wenn man bei der Finanzierungslücke da eine GKV-Erhöhung drauf machen, dann werden wir wirklich existenzgefährdend sein. Dann stellen wir wirklich vieles in Frage, für das wir über Jahrzehnte gekämpft haben, was wir uns aufgebaut haben. Und ob das die richtige Stelle ist, dran zu sparen, das zweifle nicht nur ich dann an, sondern ich glaube, das zweifeln viele Bürgerinnen und Bürger an. Und das wird sich im Wahlverhalten dann leider auch zeigen.
Sie beschreiben ja im Prinzip das, was viele auch so empfinden, nämlich, dass wir uns gerade in so einer Spirale nach unten befinden. Jetzt nicht nur bezogen auf Krankenhäuser, sondern Gesundheit und Gesundheitsversorgung. Heute Morgen hat die Ministerin oder gestern ihre Pläne für die Pflegeversicherung vorgestellt. Kurzfristig alles verständlich, dass man sagt, wir müssen hier irgendwie jetzt Einsparungen vornehmen, damit Defizite, die sich entwickeln, nicht noch größer werden. Aber man hat den Eindruck, es fehlt an der Idee, wie man eigentlich mittel- und langfristig mit der Problemlage umgehen kann und will. Wenn man es mal auf den Punkt bringt, hätten wir nicht dieses Problem im Wirtschaftswachstum in Deutschland. Wir haben ja ein Wirtschaftswachstum seit dem Jahr 2020, 2021, was deutlich hinter dem europäischen Durchschnitt zurückbleibt. Und wir haben uns das mal als DKG angeschaut. Hätten wir ein Wirtschaftswachstum wie im Durchschnitt der europäischen Staaten, hätte die GKV heute beispielsweise 50 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Wir würden gar nicht über Problemlagen reden, die jetzt diese Spirale nach unten ein Stück weit bedeuten. Uns macht das Sorge, dass man, wie gesagt, gar keine Vision entwickelt, wie man es eigentlich hinkriegt, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bekommen. Und ich glaube, die Frage, ob wir jetzt 1% mehr oder weniger Sozialversicherungsbeiträge haben, die wird am Ende nicht entscheidend sein. Wenn wir mit Wirtschaftsvertretern sprechen, sagen die uns aus allen Branchen eigentlich das Gleiche wie wir. Wir brauchen eine Deregulierung, wir brauchen eine Entbürokratisierung, damit wir wieder mehr Gestaltungsspielräume bekommen, damit wir wieder unternehmerisch tätig sein können und nicht nur Erfüllungsgehilfe von irgendwelchen Regeln und Regulierungen. Vermissen Sie diese Vision einer Wirtschaftspolitik oder einer Zukunftspolitik aktuell auch? Oder würden Sie sagen, da ist schon was am Himmel zu erkennen, am Horizont?
Da ist schon was am Himmel zu erkennen. Also das ist ganz klar in allen Gesprächen, die wir führen. Das oberste Ziel aktuell ist natürlich, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Auf Kreisebene natürlich, aber auch auf Landes- und Bundesebene, in jedem Gespräch. Also dieses Bewusstsein ist definitiv da. Ich glaube, das Ankurbeln ist gar nicht so einfach. Deswegen kann man eigentlich nur das eine tun, das andere nicht lassen. Natürlich zu überlegen, wo können wir auf der Wirtschaft, die Wirtschaft hinhören und sagen, okay, wo können wir rangehen? Entbürokratisierung, Deregulierung natürlich ist das Gleiche ein Stück weit. Aber auch die Frage Energiepreise, die natürlich sich für die Produktionsstandorte auswirken und vieles mehr. Problem ist dort überall einfach zu sagen, wir hauen Zuschüsse rein, das wird nicht funktionieren, weil dann wieder das Geld fehlt. Ich glaube, genau deshalb müssen wir eine Aufgabenkritik, eine inhaltliche Kritik machen. Das, wie wir aber die Krankenhäuser machen müssten, zu sagen, okay, wie können wir sparen im Gesundheitssystem? Wo sind die Kostentreiber? Wo können wir bei den Krankenhäusern nochmal sparen? Sprich, effiziente Patientensteuerung zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Frage, Abbau von doppelten Facharztschienen, ambulant, stationär. Auch eine Neujustierung der Aufgabenverteilung braucht's überall. Ein Arzt, der nochmal draufschaut bei einer Erkältung, oder kann das jemand anders machen? Ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge und das geht der Wirtschaft genauso.
Sehen Sie, dass wir uns beispielsweise jetzt im Gesundheitsbereich, Sie haben ja viele richtige Dinge angesprochen, die in die Zukunft gerichtet notwendig wären. Sehen Sie, dass wir uns da hinbewegen oder sind das Forderungen, die wir alle schon seit mehreren Jahrzehnten im Prinzip erheben?
Da bewegen wir uns tatsächlich nicht hin. Das ist tatsächlich eine Forderung, die noch steht. Ich glaube, wir Deutsche sind von der Art her, wir sind Perfektionisten. Leider aber auch bei der Gesetzgebung, leider auch bei der Regulierungen. Und ich glaube, wir sehen da noch was drauf und dort noch was drauf. Und für mich ist immer, wenn wir mal so einen Schwenk machen in die Vergangenheit, wenn man die ganz romantische Zeit der Schwarzwaldklinik denkt, das ist ja nicht vergleichbar mit dem, was wir heute als
Da gab es auch noch eine andere Krankenhausfinanzierung.
Definitiv. Da war alles noch in Ordnung. Und wenn man sieht, da war alles heile Welt gefühlt. Man hat keine gewisse Quoten gehabt oder Personalbesetzung gehabt. Man sagt, so und so viele Ärzte braucht er vor Ort. Das müsst ihr so machen. Ich glaube tatsächlich, diese ganze Regulierungen, die wir haben, die kommen einfach auf der Fläche nicht hin, weil es einen Unterschied macht, ob ich im Ballungszentrum Düsseldorf in der Ecke was mache oder ob ich das auf dem ländlichen Raum mache. Was brauche ich vor Ort? Wie kann ich es lösen? Und deswegen ist für mich ein ganz großer Punkt. Ich glaube, dass wir eine Reform in dem Bereich, eine gute Reform auf Landesebene machen müssen. Also wir fühlen uns aktuell wie im Sorgerechtsstreit zwischen Bund und Land. Bund sagt, so müsst ihr es machen, Land macht die Planung dann, geht es zum Bund und der Bund gibt die Finanzierung nicht für die Planung. Ich bin der Meinung, man müsste das wirklich auf Landesebene dann genauer anschauen. Ich bin da völlig offen. Man könnte ja auch zum Ergebnis kommen, dass wir die Krankenhäuser, die wir jetzt als Wirtschaftsbetriebe führen, die aber so nicht wirtschaftlich führbar sind, auch als Daseinsvorsorge wieder eintaktet. Man könnte auf die Idee kommen, wir nehmen ein Modell wie in Österreich, das sind die Krankenhäuser bei einer Landeskrankenhausgesellschaft dabei. Also es gäbe da schon Themen, die man angehen müsste. Aber das sind natürlich komplexe Themen, die verschiedene Rechtsgebiete betreffen, die nicht ganz so einfach sind und man aber meines Erachtens aktuell durchdenken müssen, weil wir ein bisschen Lack an das Auto hin hilft nicht.
Jetzt ist Baden-Württemberg, das Land, aus dem Sie ja kommen, schon, das kann man sagen, ein Stück weit vorbildlich im Vergleich zu dem Rest der Republik. Vorbildlich in dem Sinne, dass Sie relativ wenige Betten pro 100.000 Einwohner haben. Da ist in den letzten Jahren schon viel passiert. Hat die Landesregierung, glaube ich, schon auch einiges geleistet an dieser Stelle, auch ohne Krankenhausreform. Und aus dem Land, wir hören das auch von der Landeskrankenhausgesellschaft, wird beklagt, wir erleben aber gar nicht, dass das System, das Finanzierungssystem uns als Standorte dann ein Stück weit belohnt, im Sinne, dass wir dann für die Häuser, die dann noch da sind, eine Finanzierung bekommen, wo man sagt, okay, das sind jetzt wirklich die bedarfsnotwendigen Standorte. Jetzt mag es in Baden-Württemberg auch noch den einen oder anderen Standort geben, über den man sprechen wird. Aber es ist schon mehr an Wegstrecke zurückgelegt worden. Es zahlt sich aber nicht aus. Ist das auch etwas, wo man sagen müsste, da müssten Anreize gesetzt werden für die Länder, zu sagen, okay, seht zu, dass ihr auf das Niveau kommt an Standorten, an stationären Versorgungsangeboten, was wirklich erforderlich ist, um die Versorgung leisten zu können, ein Stück weit Vorhaltungen zu reduzieren, die vielleicht über das notwendige Maß hinausgehen. Und dafür bekommen dann die Häuser und die Standorte, die weiterhin am Netz sind, ein Stück weit auch eine bessere Finanzierung, mit der sie auskömmlich zurechtkommen können. Ist das ein Weg, den Sie sich vorstellen könnten?
Absolut. Das war das, was ich vorher auch gemeint habe mit, die Bundesländer müssen ihre Individualinteressen zurückstellen. Ich glaube, genau das wäre der Punkt. Wenn man objektiv, betriebswirtschaftlich mal die Firma Bundesrepublik Deutschland nehmen mit der Abteilung Gesundheit, würden wir bei einer Firma hergehen, würde sagen, okay, die Abteilung macht das gut, also die und die Abteilung muss noch nachlegen. Und wir aber im Politischen müssen Mehrheiten finden. Und da wird es schwierig werden, dass die zustimmen, die es dann mehr betrifft. Aber das wäre der völlig richtige Ansatz, zu sagen, okay, die Aufgaben, die Bundesländer haben ihre Aufgaben gemacht, da geht was. Deswegen wäre auch meines Erachtens pro Einwohnertopf auf Landesebene, dass jedes Land seine Mittel selber verwalten kann für die Kliniken. Dann haben wir wieder den wirtschaftlichen Aspekt, dass wir sagen, okay, wir müssen mit dem Geld haushalten. Und wenn das Land sich dann mehr Kliniken leistet, wie benötigt, dann haben sie halt einen höheren Eigenfinanzierungsanteil. So wäre das für mich schon ein absolut wichtiger Ansatz, weil sonst kommen wir aus der Nummer ja nicht raus. Sonst haben wir die Situation wie jetzt, wir machen eine Rasenmäherreform, Einsparungsgesetz, und bei der Rasenmäherreform wird spätestens dann, wenn die Kliniken im ländlichen Raum geschlossen werden, das Problem sein der Krankenhausvorhaltung. Dann wird die Diskussion mit dem Land aufgehen, das, wir können da nicht schließen, wir müssen was machen. Und dann diskutieren wir das wieder an anderer Stelle, aber nicht da, wo wir lösen können. Von daher, wir müssten nicht nur bei Krankenhausreformen, bei vielen Reformen wirklich sagen, okay, wir gehen da wirtschaftlich drüber, betriebswirtschaftlich drüber. Aber wie gesagt, da muss jeder, der ein Mandat hat, auch für sich selber sich bewusst sein, wir stehen jetzt schon an einer ganz wichtigen Stelle bei der Reform, bei der Demokratie. Wenn wir es jetzt richtig machen, dann können wir uns, denke ich, in einigen Jahren auf die Schultern klopfen, entspannter sein. Wir können aber natürlich auch beim Prinzip Hoffnung rangehen und sagen, irgendwoher wird die Wirtschaft schon wieder kommen. Da bin ich aber nicht der Mensch dafür, weil ich der Meinung bin, es gibt einen Grund, wieso wir in einer strukturellen Krise sind, und die müssen wir einfach angehen, genau.
Ich komme noch mal auf Ihre konkrete Situation vor Ort zurück. Sie haben das ja beschrieben, dass auch Ihre Notaufnahme aktuell größeren Zulauf hat, weil an anderer Stelle Versorgungsangebote nicht mehr vorhanden sind, die in der Vergangenheit noch verfügbar waren. Und Sie haben auch schon angedeutet, dass Ihr Krankenhaus auch in Teilen ambulante Versorgungsangebote übernimmt, die so im ambulanten Bereich bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten nicht mehr vorhanden sind. Wie ist denn so die Lage in der ambulanten Versorgung bei Ihnen? Kann man davon sprechen, dass die hausärztliche Versorgung noch ganz gut gewährleistet ist, dass es vielleicht eher Lücken im Bereich der Fachärzte gibt? Wie ist die ambulante Notfallversorgung bei Ihnen geregelt? Wenn Sie uns da nochmal so einen kleinen Einblick geben können, damit wir auch einordnen können, was das Krankenhaus möglicherweise an dieser Stelle leistet, was ja eigentlich nicht zunächst mal seine originären Aufgaben sind.
Also mit der Hausarztversorgung sind wir noch relativ gut aufgestellt insgesamt im Kreis. Da gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Situationen, aber da sind wir wirklich gut versorgt. Tatsächlich geht es in Fachärzte. Da wird es schwieriger, zum Beispiel Kinderärzte. Und das ist auch ein Beispiel, wo wir dann, wenn wir es über einen Kinderarzt immer abgefedert kriegen, dann übers Krankenhaus abfedern. In der ambulanten Notfallversorgung ist bei uns tatsächlich überschaubar. Da sind wir nicht ausreichend ausgestattet. Also wir haben schon in der Notfallversorgung, insbesondere am Wochenende, viele, viele Fälle, die man wahrscheinlich ambulant behandeln könnte, wenn die ambulante Versorgung da wäre. Aber die fehlt im Endeffekt auch. Und somit sind wir da schon ein wichtiger Auffangschritt für die, die entweder beim Facharzt dann auch keinen Termin kriegen, wenn man auch sagt, geht da und da hin. Nächste Facharzt für spezielle Dinge, vielleicht auch Tübingen, wäre. Und da merken wir dann schon, die sehen dann uns als letzten Strohhalm, um hinzugehen, um eine Einschätzung zu kriegen. Und ich glaube, das ist das, was wir im ländlichen Bereich großflächig haben, dass wir nicht mehr alle Fachärzte abdecken können. Ja.
Jetzt hat ja die Bundesregierung die Absicht, die ambulante Notfallversorgung auf neue Füße zu stellen. Da sollen die Krankenhäuser auch eine Rolle spielen. Krankenhäuser versorgen ja heute bereits im Jahresschnitt etwa 13 Millionen ambulante Notfallpatienten. Es werden bei Ihnen sicherlich auch ganz viele sein. Dann sollen an den Krankenhäusern jetzt sogenannte integrierte Notfallzentren eingerichtet werden. Da soll der gemeinsame Bundesausschuss sagen, welches Personal da tätig sein soll, welche medizintechnische Ausstattung und Ähnliches. Aber zum Thema Finanzierung, und jetzt kommen wir wieder zu dem Grundproblem, gibt es da keine Aussage. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass beispielsweise die Abklärung eines ambulanten Notfalls ohne weitere Behandlung für rund 10 Euro zu leisten wäre vom Krankenhaus. Wer schon mal mit seinem Hund zum Tierarzt gegangen ist oder seiner Katze, kann sich ungefähr vorstellen, was das für Größenordnungen sind. Und selbst wenn ein ambulanter Notfall ins Krankenhaus käme, also zum integrierten Notfallzentrum, und wird dort behandelt und wieder nach Hause geschickt, reden wir über einen Betrag von bis zu 50 Euro. Wir sagen, das wird nicht funktionieren und das wird auch möglicherweise dazu führen, dass Krankenhäuser ganz klar erklären, an diesem Projekt können wir uns nicht beteiligen, weil unsere Defizite dadurch ja noch viel höher werden, wenn ihr uns sagt, welches Personal wir einsetzen sollen, was wir da an Medizintechnik und allem, aber ihr nicht bereit seid, es adäquat zu finanzieren. Können Sie sich vorstellen, dass auch Ihr Krankenhaus an dieser Stelle die Hände hebt und sagt, da können wir nicht mitmachen, das geht einfach nicht?
Also wir werden uns das ganz genau anschauen, wir werden uns die Finanzierung anschauen. Wir sind, auch ich als Landrat, aber auch der Kreistag, wir sind verpflichtet, dass die Entscheidungen, die wir treffen, für die Bürger treffen. Und wenn wir jetzt kurzfristig sagen, es wäre eine gute Sache für die Versorgung, aber dadurch unser Krankenhaus noch mehr gefährden, dann können wir die Entscheidung nicht treffen. Wir haben aktuell schon die Situation, dass wir von 2021 auf 2024 haben sich bei uns in der Notaufnahme die Defizite verdoppelt. Also man sieht, dass es einfach nicht kostendeckend ist. Und wenn wir solche Notfallzentren machen, die für mich grundsätzlich Synergieeffekte hätten, grundsätzlich wirtschaftliche Aspekte, wo ich sage, das könnte ein funktionierendes Modell sein, muss aber trotzdem dran stehen, dass das Preisschild für die Leistung muss die Kosten decken. Auch sonst stehen wir wieder an dem Punkt, wo wir querfinanzieren. Und für alle kirchlichen Träger muss ich ganz klar sagen, die werden ihre Krankenhäuser so nicht betreiben können. Also wir tun es ja auch extrem schwer, wenn noch was draufkommt. Und kirchlichen Träger sind, glaube ich, an viele Stellen am Rande. Und dann passiert als weiterer Effekt der, dass die Krankenhäuser, wie wir es in Baden-Württemberg auch schon bei zwei haben, dass Träger ihre Krankenhäuser zurückgeben an den Landkreis und sagen, ich kann nicht mehr, mach du. Und dann auf einmal der Landkreis ein Krankenhaus übernimmt und agieren muss. Also es betrifft nicht nur die, die schon Krankenhäuser haben und deswegen diese ambulanten Versorgungszentren ein guter Ansatz. Aber da muss doch der Synergieeffekt so hoch sein, dass ich sage, okay, ich kann in der Summe was sparen, aber das kann nicht sein, dass ich sage, okay, ich pack die alle zusammen, zahle wieder zu wenig und dann wird sich das für uns rechnen als Bund. Ja, wie oft spielt die Musik in Berlin und die Zeche wird im Kreis bezahlt und das funktioniert so nicht mehr.
Ja, da sind wir wieder beim Thema, wer bestellt, bezahlt und auch bei der Frage, was sind eigentlich Prioritäten in der politischen Schwerpunktsetzung. Letzte Frage an Sie. Sind Sie eigentlich Optimist, Herr Jundt? Würden Sie sagen, wir schaffen das irgendwie, es wird uns gelingen, Land und Bund davon zu überzeugen, dass wir eine andere finanzielle Unterstützung für unser notwendiges Krankenhaus brauchen? Oder was passiert eigentlich bei Ihnen ganz konkret in Freudenstadt, wenn das nicht passiert?
Ja, ich bin Optimist, aber kein blinder Optimist. Ich habe aktuell, gibt verschiedene Handlungsmaximen. Aber eins ist ja klar. Aufgeben ist keine Option. Also werde ich für meinen Kreis bei allen Themen, aber derzeit natürlich absolut bei der Krankenhausfinanzierung, weil die gerade brennt und das Thema zentral ist, jeden Meter gehen, fahren, fliegen, den es bedarf, werde jedes Gespräch suchen, werde jede Chance nutzen, um zu überzeugen, auf Landes- und auf Bundesebene. Weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass unsere Mandatsträger es sehen, es erkennen, merken, dass das Problem dadurch nicht gelöst ist und weiter nach einer richtig guten Lösung suchen. Gleichzeitig natürlich hoffen wir auf eine Wirtschaftssteigerung. Vor allen Dingen hoffen wir darauf, dass sie nicht noch schlechter wird, die wirtschaftliche Situation. Das könnte uns ja auch noch blühen, muss man auch ganz klar sagen, dass es stagniert. Und von daher bin ich insofern schon Optimist, dass ich der Meinung bin, dass wir alles reinwerfen müssen, für die richtige Lösung. Und ich bin auch bereit für Gespräche, wenn es konkret geht, welche Lösungsansätze man suchen könnte, in der Verbindung mit Fachleuten. Da ist die Deutsche Krankenhausgesellschaft fachlich viel tiefer drin wie ich, wo man da ansetzen kann. Aber ich bin wirklich bereit, jeden Meter zu gehen, weil ich der Meinung bin, wenn wir jetzt gute gemeinsame Lösungen finden, und zwar gemeinsam heißt für mich Bund, Land und Landkreise. Wir sind als Landkreise nicht Lobbyisten, sondern wir sind Teil des Staatssystems und das verstehen wir uns auch als Landräte. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen dann und einen Weg finden, in der Krankenhausreform eine gute Lösung zu kriegen, dann finden wir vielleicht auch Wege für andere Probleme, die wir lösen können. Und ich habe nicht vor, den Kopf in den Sand zu stecken, ich habe nicht vor, mich ja den Abgesang auf Deutschland, der an manchen Stellen kommt. Aber ich bin trotzdem ein ehrlicher Mahner für die Situation, die brennt definitiv und jemand, der bereit ist, dafür zu kämpfen. Aber, ja, ich habe vorher mal den Vergleich zum Wetter gezogen, am Wetter kann ich gar nichts ändern. Ich hoffe, dass ich an der Krankenhausfinanzierung ein bisschen was bewegt bekomme.
Das war ein engagiertes und, glaube ich, auch dennoch optimistisches Schlusswort von Ihnen. Ich glaube, Sie haben vielen Ihrer Kolleginnen und Kollegen als Landrätinnen und Landräte aus dem Herzen gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Jundt, und ich drücke Ihnen die Daumen. Viel Erfolg.
Herzlichen Dank für das tolle Gespräch und ich drücke uns allen die Daumen, dass wir es hinkriegen, vor allen Dingen auch unseren Bürgerinnen und Bürgern.
Dankeschön.